Resonanz und Replik. Der Podcast für die zweite Meinung.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode unserer Trilogie Die drei Kanzlerkandidaten bei Resonanz und Replik, der kleinen Audiokolumne. Ich bin Steffi.
Und ich bin Micha. Hallo zusammen.
Hallo Micha. Freust du dich auf diese dritte und letzte Herrenvorstellungs-Podcast-Runde?
Ja, wir haben uns ja entschieden, die Damen nicht vorzustellen. Und tatsächlich finde ich den Podcast, ohne vorwegzugreifen, ich freue mich. Ich freue mich auf die Folge und ich finde es auch gut, dass wir hier alle drei Kandidaten besprechen.
Dann lass uns doch direkt mal loslegen. Es geht überraschenderweise um Robert Habeck, den Spitzenkandidaten und Kanzlerkandidaten der Grünen und amtierenden Wirtschaftsminister und Vizekanzler. So, jetzt haben wir es vollständig. Und der ist sehr fleißig, was das Podcasten angeht. Also wir hätten eine große Auswahl gehabt oder hatten eine große Auswahl und haben uns für ein Format entschieden, das wir gar nicht kennen.
Kannten,
richtig. Und wo wir auch nicht direkt die Zielgruppe sind, muss man sagen, aber deshalb gab es auch andere Fragen und ich fand es nicht uninteressant. Welchen Podcast stellen wir heute vor, Micha?
Wir stellen vor Robert Habeck im Funk-Kreuzverhör.
Genau, Funk, das junge Programm der Öffentlich-Rechtlichen, genau, ARD und ZDF zu finden, unter anderem bei Spotify, aber natürlich auch in der ARD-Mediathek.
So sieht's aus.
Okay, Micha, dann stellen wir doch mal das Format vor, Kreuzverhör von Funk. Was ist anders als an den anderen Podcasts, die wir jetzt zum Beispiel vorgestellt haben?
Also hier gibt's zwei Hosts, zwei Moderatoren.
In dem Fall sind das Viktoria Reichelt und Max Osenstädter.
Genau, und die beiden sprechen quasi über Kreuz den Gast, den Robert Habeck, an. Und der Podcast wird nicht während des eigentlichen Gesprächs, aber die ausgespielte Aufnahme wird dann immer unterbrochen für einen Faktencheck, wo einer von den beiden dann nochmal überprüft bzw. die Erkenntnisse vorträgt einer Überprüfung einer getroffenen Aussage. Genau. Wenn man sich vorstellen könnte, wenn Donald Trump zu Gast wäre, wäre das ein unendlicher Podcast.
Nö, weil man könnte von vornherein sagen, alle Aussagen sind falsch oder übertrieben oder gelogen. Eigentlich wäre es viel einfacher.
Nur die wahren Aussagen. My name is Donald Trump. Okay.
Genau, sie gehen dazwischen so. Diese Aussage war übrigens richtig. Das käme dann ein oder zweimal vor. Die Themen. Also sie machen ja so eine Schnellrunde auch so, ne?
Ja, das ist ganz cool. Am Anfang die Schnellrunde, wo er sich schnell entscheiden muss, der Gast. Ja, und was jetzt jemand in meiner Alterskategorie dann ein bisschen überrascht hat, sind natürlich, dass das ganz andere Themen sind. Also auch schon in den Fragen.
Ja, wobei ich muss sagen, vieles ist ja trotzdem angesprochen worden, aber aus einer anderen Perspektive einfach. Also Migration und Wirtschaft sind ja auch Themen, aber halt, sie betonen natürlich sehr die Sicht und die Fragen sind formuliert für junge Leute.
Ja, das stimmt.
Ja, aber sag mal, welche Fragen haben dich denn überrascht?
Naja, es geht ja am Anfang direkt los, wo es darum geht, TikTok verbieten oder transparent machen, Altersbeschränkungen für Social Media, Kennzeichnung von KI-Videos, kiffen lassen oder bei der nächsten Bundestagswahl mit 16 wählen dürfen.
Genau, so das sind diese Entweder-Oder dann, genau. Ne? Genau, das sind diese, wo er sich dann immer für eines von beiden entscheiden muss.
Und zwar schnell, in der Schnellfragerunde.
Genau.
Ja.
Findest du, dass Habeck da überraschende Antworten gegeben hat? Gab es irgendeine, wo du gesagt hast, da hätte ich jetzt nicht mit gerechnet?
Eigentlich nicht, muss ich sagen. Also, weil die sind alle vernünftig. Der badische Teil meines Herzens musste schmunzeln bei der Frage, mit welchem Promi würde er in den Wahlkampf ziehen? Und er hat den früheren Freiburg-Trainer Christian Streich genannt. Also als Anspielung hier auf Frau Weidel, die bei Herrn Musk zu Gast war, beziehungsweise Herr Musk bei ihr. Fand ich gut, wirklich überraschend ist nichts. Also ich habe ein bisschen gegrinst, obwohl ich da auch keine Ahnung habe beim Thema, was kostet ein Einweg-Vape?
Ja, hätte ich auch nicht beantworten können. Ja, schade, dass Sie auf das Thema Einweg eben nicht eingegangen sind. Also gerade, wenn man einen Grünpolitiker da hat, weil das sind ja wirklich, wenn ich das richtig verstanden habe, ich vape ja auch nicht, schmeißt man dann wirklich das ganze Gerät weg, wenn es aufgeraucht ist. Und da ist ja immerhin ein Akku drin und sowas, ne? Also das ist wahnsinnig viel Plastik und Sondermüll.
Ja.
Und das finde ich schade, auch wenn es jetzt nur darum ging, ob er jetzt, ne, es ging ja eigentlich das Abklopfen um die Lebensrealität junger Leute, dass er diese Frage gestellt bekommen hat, aber offenbar ist es so weit weg von seiner Kenntnis, dass ihm gar nicht klar ist, was für eine Umweltsauerei das ist. Also wahrscheinlich wusste er gar nicht genau, wie diese Geräte funktionieren. Darüber habe ich aber auch schon einige Berichte gesehen und dass das eben schon wieder Thema ist, ob man die nicht wieder verbieten soll.
Ja, die Dinger sind schlimmer. Man könnte jetzt auch ketzerisch sagen, das wäre doch eine Aufgabe, um Jürgen Trittin aus dem Ruhestand zurückzuholen, das Vape-Mehrwegpfand einzuführen oder wie auch immer.
Ja, also für eine grüne Partei hätte ich mir da schon gewünscht, dass, wie gesagt, da eine Regung ist zu dem Thema Vapes. Aber gut. Ja, Thema war ja auch Mindestlohn.
Ja, Thema war auch Mindestlohn.
Und da hat der Max Osenstädter gesagt, ich sag jetzt die Zahlen aufsteigend und sie sagen irgendwann Stopp. Dann hat er, glaube ich, bei 10 Euro angefangen, ne? Oder was?
Ja.
Obwohl, nee, wir sind ja schon bei 12. Keine Ahnung, auf jeden Fall ist er auf 13, 14, 15 und dann sagte er Stopp. Genau. Und sagte auch wenig überraschend. Aber gut, es ist die gleiche Forderung wie die SPD respektive Olaf Scholz. Genau. Ich fand die Jobfrage nochmal interessant.
Du meinst, was er heute lernen würde oder was?
Genau.
Ich habe jetzt ja nun mein ganzes Berufsleben im Kopf gearbeitet. Ich selbst würde irgendwas mit dem Handwerk machen, also einen handwerklichen Beruf. Die sind auch sehr schwer von künstlicher Intelligenz zu ersetzen. Heißt ja künstliche Intelligenz und nicht künstliche Pflegerobotik oder so. Aber ansonsten ist es ja jedem selbst überlassen. Aber wenn Sie mich fragen, ich würde im Moment einen handwerklichen Beruf erlernen.
Auch ganz schlau zu sagen, ich würde heute versuchen, Handwerker zu werden.
Also die Begründung fand ich auch interessant. Also die KI-Begründung.
Ja, da ist ja auch was dran.
Ja, das ist zeitgemäß und ich glaube, so eine Antwort hätte Herr Merz jetzt nicht hingekriegt, um es mal so zu sagen. Also wenn wir jetzt die anderen beiden Kanzlerkandidaten.
Ich fand es hier überhaupt gut, dass diese moderne Lebensrealität auch mal zur Sprache gekommen ist.
Mhm. Ja, es waren auch andere Themen einfach oder zumindest eine andere Sichtweise oder
Also jüngere Themen einerseits, aber auch diese ganze KI-Revolution, die da uns da gerade ins Haus steht, die wird hier wenigstens mal gestreift.
Mhm.
Fand ich gut.
Gut, das fehlt dir ja auch immer. Das hat dir ja auch bei den anderen beiden gefehlt, ne? Bei Scholz und Merz.
Das stimmt. Absolut. Mhm.
Ja, hattest du ja auch in den anderen beiden Podcasts kritisiert. Thema war ja auch zum Beispiel die Inflationsbekämpfung. Also da stellt Viktoria Reichelt sinngemäß die Frage, was wollen Sie dafür tun, dass junge Menschen, die in den Supermarkt gehen, nicht mehr mit so krassen Preisen konfrontiert werden.
Hm.
So, weil das für junge Menschen auch ein Problem ist. Genau, also gerade wenn sie anfangen, sich selbst zu versorgen oder mit einem Budget auskommen müssen, was weiß ich, weil sie studieren oder halt zu Hause ausgezogen sind oder so und plötzlich sich selber mit Essen versorgen müssen. Wie fandst du seine Reaktion darauf?
Ja, ist natürlich eine schwierige Frage für ihn. Die Antwort war, Strompreise günstiger machen und damit Familien entlasten. Da trifft halt die Perspektive.
Ich finde, da kann man ganz schön ins Schwimmen.
Das System Familie dann da irgendwie in den Mittelpunkt steht, das passt halt nicht bei jungen Leuten, die irgendwie in einer WG wohnen.
Genau. Und
vielleicht dadurch vergleichsweise niedrige Stromkosten haben. Stimmt, da ist ein bisschen.
Also, sie haben ja auch ein paar Mal nachgehakt, so, ne?
Ja, und, da ist ein, also, ich bin jetzt wirklich kein grünen Stammwähler, aber da muss ich ihn echt verteidigen, weil die Frage ist natürlich schwierig, so runtergebrochen auf junge Leute. Tatsächlich gegen die Inflation was zu machen, wenn man nicht einfach Versprechungen à la Trump raushaut, ist ja auch nicht so easy.
Das weil tatsächlich ist richtig, aber es ist ja auch eine Wählerschicht, auch wenn es eine kleine ist. Und man merkt halt bei der schwierigen Antwort oder bei der Antwort, wo er sich wirklich schwer tat, so rum, dass das einfach keine Zielgruppe ist, die im Fokus ist. Es gibt keine Antworten. Also man hat sich ja faktisch nicht damit beschäftigt. Er hätte er wahrscheinlich Fragen beantworten können für einen Rentner. Aber ich habe immer wieder das Gefühl, und ich finde, das kommt bei diesem Podcast auch immer wieder gut durch, wie junge Menschen wirklich so bestenfalls mitgenommen werden. Aber ich fand, man hat sich nicht damit beschäftigt, was junge Menschen bewegt, umtreibt und wo man sie abholen kann. Weil ich fand, die Antwort wie du sagst, er kam immer wieder aufs Familienthema zu sprechen. Was ist, sich Familien sparen dann 400 Euro Energiekosten oder sowas. Das hilft einem 20-Jährigen jetzt nichts, der in einer WG wohnt.
Ja, nicht gut, viel. Aber er sagt halt, dadurch, dass die Stromsteuer runtergeht, käme halt eine Entlastung relativ fix. Ob dann im Supermarkt die Preise noch schneller hochgingen, ist, glaube ich, eine andere Frage. Ich habe das aber ganz anders empfunden als du. Ich finde nämlich schon, dass er Antworten hatte, auch in Richtung Jugend, nur halt Inflation zu dämpfen, in einem System Deutschland zum Euro gehört. Und wenn man sich damit ein bisschen beschäftigt, wie komplex dieses Währungsunionskonstrukt hier tatsächlich ist, dann der irrlichternde US-Präsident noch mit dazu, ist halt nicht so easy, wenn du eine unabhängige Notenbank hast.
Ja, aber schlussendlich geht es ja um was anderes. Es geht darum, ein junger Mensch, ich sag mal, geht mit 50 Euro in den Supermarkt, wie voll wird sein Einkaufswagen? Und da kann man jetzt natürlich auch überlegen, geht man entweder hintenrum über zum Beispiel, was die Linken fordern jetzt, auf Grundlebensmittel die Mehrwertsteuer wegzulassen oder sowas. Oder beispielsweise, dass man das andersrum sagt und sagt, junge Menschen, die in Ausbildung sind oder so, weil das sind ja in der Regel die Leute, die in der WG wohnen, dass die entweder eine Ausbildung machen oder im Studium sind oder so, also noch nicht im vollen Berufsleben angekommen sind, dass man sowas wie ein BAföG erhöht oder sowas, ne, dann hätten die einfach mehr Geld in der Tasche und könnten sich dann das teurere Lebensmittel eher noch bezahlen und müssten nicht schwanken oder sowas. Auch da, also es könnte auch da Lösungen geben für junge Leute oder Angebote einer gezielteren Entlastung.
Also wie gesagt, ich habe es anders empfunden, weil ansonsten...
Hört es euch selber an und bildet euch eine Meinung.
Ich meine, er kam ja hier nochmal mit dem Thema Unterstützung oder Beihilfe für den Führerschein.
Mhm. Fand ich auch interessant, ja, nochmal.
Ja, fand ich wirklich interessant mit, also den Vorschlag gab es schon, aber den hat er nochmal eingebracht, Führerschein für Azubis zu sponsern, die in Ausbildung sind und da dann quasi 1.000 Euro vom Staat und 500 von ihrem Betrieb bekommen sollen. Ja, ist schon aus einer Lebensrealität herausgedacht, wo ein Führerschein immer teurer wird und es oft auch schwer ist, irgendwie vielleicht zum auszubildenden Betrieb zu kommen auf dem Land.
Genau.
Und,
ich weiß gar nicht, also die Idee ist nicht ganz neu oder ich weiß, dass die
Der Vorschlag schon mal ist nicht neu.
Also genau, aber
den hatten sie schon gebracht vor einer ganzen Weile. Aber also das ist zumindest was, das ist explizit für junge Leute gedacht. Und dann geht es natürlich immer los, wieso nicht Studenten, wieso nicht Zivis, hätte man zu meiner Zeit gesagt. Ne?
Gut, aber das erklärt er ja genauso, wie du es eben gesagt hast, ne, dass es teilweise Bedingungen ist, auch wieder für den Ausbildungsplatz an sich, dass die Ausbildung vielleicht einen Führerschein erfordert oder halt auch, um da hinzukommen, weil man tendenziell vielleicht dann ländlich mobil abgehängt ist und man dadurch halt eine mobilere Autarkie herbeiführen kann.
Also ein weiteres Thema, wo der Moderator hinführt, ist nämlich mit der Lebensrealität von jungen Menschen nicht auf dem Land, sondern in der Stadt, am Beispiel München, dass er selbst etwa so lange in München wohnt, wie die Ampel jetzt regiert hat oder die Restampel und keine Verbesserung auf dem Mietmarkt feststellen kann für sich in den 3,5 Jahren. Da argumentiert dann Habeck mit der Mietpreisbremse, damit Schlupflöcher zu schließen, ne? Dass die Mietpreisbremse beispielsweise nicht gilt für möblierte Wohnungen und solche Sachen. Ja, er sagt aber auch klipp und klar, dass man de facto mehr Geld braucht, ja.
Und auch neue Wohnungen bauen, also nicht nur Bestandswohnungen irgendwie deckeln in der Miete, sondern er sagt ganz klar, wir müssen auch mehr neue Wohnungen bauen.
Genau, und zwar preisgünstige Wohnungen und nicht das, was oft gebaut wird, die absoluten Luxusimmobilien. Damit ist man dann schon wieder bei der Schuldenbremse, wie eigentlich bei fast jedem Thema irgendwo.
Das stimmt, das ist so das Damoklesschwert. Thema ist ja auch Renten. Fand ich auch interessant, wie sie das da angegangen sind.
Was genau fandst du interessant?
Naja, also sie betonen ja die ganze Zeit, dass sie für junge Leute sprechen und fragen. Ach so, was wir, glaube ich, noch nicht erwähnt haben, ist, dass auch junge Menschen eingeblendet werden mit Selfie-Videos, wo sie direkt Herrn Habeck dann Fragen stellen können, also sicherlich vorher ausgewählt. Sie ja auch sagen, ne, also ein Thema, das junge Leute vielleicht nicht vorrangig betrifft oder interessiert, jetzt unter den Nägeln brennt, aber sie wahnsinnig betrifft in der Zukunft jetzt auch, weil eben demografischer Wandel, es gibt immer mehr Rentenempfänger und immer weniger, die einzahlen. Die Frage an sich hat mich verwundert, dass es dann doch so eine Präsenz hatte in diesem Talk.
Ja, ist ja überhaupt gut, sich mit dem Thema zu beschäftigen, auch schon als junger Mensch.
Und da wollte er ja auch Richtung skandinavisches Modell, ne? Also auch mehr an, also eigentlich schon fast ein bisschen wie Lindner, dachte ich. Ja, Lindner hatte ja auch das Thema Kapitalmarkt auf den Plan gebracht, wie es ja Skandinavien, also vor allen Dingen Schweden ja wohl macht, dass man auf dem Kapitalmarkt anlegt, ein Teil zumindest.
Er spricht von einem Vier-Säulen-Modell und nennt da die gesetzliche Rente, betriebliche Rente, private Vorsorge, also sowas wie Riester-Rente, ne? Und die vierte Säule wäre quasi das, was du schon gesagt hast, Thema, dass man über den Aktienmarkt nochmal Rendite erzielt, und zwar sind die Anleger in dem Fall die Rentner, ganz pauschal gesprochen. Natürlich kommt auch eine Frage zum Klimaschutz und internationale Zusammenarbeit. Da hatte ich mir dann auch notiert, dass dann da erstmals der Faktencheck auch kommt zum Thema Klimapartnerschaften zwischen Ländern. Hat es nicht präsent, dass es diese Klimapartnerschaften gibt.
Ja, mit Afrika, das hatte ich mitgekriegt. Also er spricht ja konkret Namibia an, glaube ich, wo er sagt, da läuft es besonders gut.
Ja, und dann geht es nochmal darum, dass die USA ja jetzt aus dem Pariser Klimaabkommen austreten wollen. Kommt die Frage zum Thema klimaneutral werden als Bundesrepublik Deutschland. Thema schon 2045 schon sein oder erst 2050, wie es die EU eigentlich möchte. Dann argumentiert Habeck halt, dass wenn Deutschland es nicht tut, dass Europa dann es halt auch nicht einhalten wird. Thematisiert das ganze Thema Burden Sharing.
Und das fand ich ganz gut eigentlich, muss ich sagen. Auch die Begründung, warum wir an der Stelle Vorreiter sein sollten und nicht das EU-zeitliche Ziel 2050 erst abwarten müssen.
Also meinst die Art du das Weise, Argument mit der Spitzentechnologie, die wir bauen sollen?
Wie bitte?
Oder was meinst du das Argument?
Nein, weil wir auch so eine Leading Role sind. Also wir sind ja immer noch die stärkste Volkswirtschaft in Europa. Und also Stichwort Deutschland, Frankreich, Tandem, und das, ne, dass das funktionieren muss mit den Großen. Und wenn wir nicht funktionieren, knicken die Kleinen sowieso ein. Siehst du das nicht so?
Ja, ich habe es mir zumindest anders gemerkt. Ich habe geschmunzelt und mir das notiert, den schönen Satz, wenn Deutschland mal ein Problem nicht hat, dass wir zu schnell sind.
Schöner Kommentar, stimmt.
Ja, das Thema mit der Spitzentechnologie, das kann man so oder so sehen, wie schwer wir uns mit Transformation tun und auch ja nicht für alle auf dem Markt klar ist, ob das immer in die richtige Richtung geht. Das sehen wir ja beim Thema E-Autos. Ja,
das hier ja, aber gut, auch er hat ja ein Beispiel genannt, ne?
Ja, welches Beispiel denn?
Also er hat ja erzählt von einem Unternehmen, das Chips herstellt, die irgendwie 100-mal schneller sind und 90% weniger Emissionen haben, und dass Deutschland da eigentlich auch gute Forschung hat.
Ja, also dass Deutschland gute Forschung hat, ist keine Frage, dass wir uns seit Jahrzehnten wahnsinnig schwer tun, die Dinge, die hier erfunden werden, dann irgendwie unters Volk zu bringen, ist leider auch klar. Wenn das immer so gut geklappt hätte wie mit dem Corona-Impfstoff, dann wird es hier, glaube ich, allen deutlich besser gehen. Interessant fand ich dann nochmal so ein bisschen dieser Faktencheck, ne, mit Klimaschutzgesetzgebung. Das fand ich ganz spannend. Auch die Frage, ob der Stromnetzbau wirklich alle Rekorde schlägt. Und dann hat er ja nochmal so eine Alternativfrage bekommen.
Die AfD wird verboten, aber dafür sind die Grünen in den nächsten 20 Jahren in der Opposition. Ja, niemand hat gesagt, dass es einfach wird. Mhm.
Sind das Regieren so wichtig?
Ja, ich bin zwar, also beim Verbotsantrag der AfD dürfen wir keine Fehler machen, deswegen müssen wir vorsichtig sein. Es darf auf keinen Fall schiefgehen.
Aber in dem Szenario klappt ja.
In dem Szenario klappt es, aber man kann die AfD auch politisch bekämpfen.
Weil da hat er sich für
was entschieden. Aber da hat er echt gezögert, ne? Also das war jetzt keine, also vielleicht kurz zur Erklärung, also dieser Podcast, zumindest wenn man sich den bei Spotify anhört, ist auch gleichzeitig ein Video. Man kann switchen zwischen Video und nur der Audiospur. Ich hatte mir das überwiegend als Video tatsächlich angeschaut. Er hat halt zwei Buzzer vor sich, einen grünen und einen roten, mit zwei verschiedenen Geräuschen. Quasi rot dagegen, grün dafür. Und dann wird er halt genau von dieser Alternative gestellt, so wenn...
Was hätte wohl Herr Merz getan?
Ah ja, gut. Ja, andere Partei. Deshalb stellen wir sie ja auch vor, damit man die Auswahl hat.
Es geht dann natürlich, wie gerade überall, auch nochmal ein Stück weit um Migration. Und da fand ich das Argument mit der Vorbildrolle Deutschlands schon wesentlich treffender, dass wenn Deutschland sich im Kontext Zuwanderung, Asylverfahren nicht an geltendes Recht hält, dass sich dann eben niemand mehr an geltendes Recht hält. Und den Effekt sieht man ja schon, wenn da irgendwie Österreich drüber nachdenkt, das Recht nicht mehr anzuwenden, Ungarn das schon längst tut und gleichzeitig eine Zahl, die ich wirklich schon atemberaubend finde, dass es in diesem Land vor wenigen Monaten über 170.000 offene Haftbefehle gegeben hat. Da fragt man sich ja auch, wenn die Haftbefehle jetzt alle vollstreckt würden, wo sitzen denn dann die Leute eigentlich ein? Also ich glaube, die Gefängnisse sind so schon voll.
Tja. Also tatsächlich kannte ich diese Zahl schon und deshalb hat mich das nicht...
Ja, die Zahl kannte ich auch, aber ich finde es gut, wenn man das wieder ins Bewusstsein ruft, weil da ist auch erneut ein Vollzugsdefizit.
Ja, also ich meine, er kommt ja auch mit dem Argument, eigentlich haben wir die Gesetzgebung, wir müssen sie nur durchziehen.
Ja, ich glaube, das würde tatsächlich schon sehr viel bringen. Ob das allein alles vermeiden würde, ist wieder was anderes, aber das würde sicherlich schon viel bringen.
Also es ging ja dann auch nochmal um den Attentäter von Aschaffenburg und sowas, ne? Also der ja auch... nach Recht und Gesetz hätte gar nicht mehr im Land sein dürfen, so. Und das war ja der Kontext dann nochmal zum Thema Gesetzgebung.
Und er gibt aber auch zu, dass es bisher nicht gelungen ist, die gesellschaftliche Spaltung aufzuhalten, dass es mehr rassistisch motivierte Gewalt gibt, dass es seit dem 8. Oktober 2023, dem Tag, als Israel attackiert worden ist, auch stärkere zu antisemitischer Gewalt gekommen ist, dann insbesondere dann mit den von vielen auch als absolut überzogen gesehenen militärischen Reaktionen, nenne ich es mal, von Seiten des Staats Israel. Mhm. Ja, also er differenziert halt und gibt sich Mühe zu erklären. Ich finde, das gibt er auch beim fast letzten Thema, nämlich als es dann nochmal um das Thema Bundeswehr, Russland, Aufrüstung geht.
Auch ein relativ großer Themenkomplex, finde ich, in diesem Podcast.
Ja, aber das ist ja auch was, was junge Leute wieder bewegt, weil es ja dann auch um das Thema Wehrdienst geht.
Oder Wehrdienst, genau.
Pflicht Wehrdienst, nicht, ne? Wehrpflicht. Ja. Mhm. Da gibt es dann auch nochmal einen Faktencheck. Habeck verweist als Flensburger Richtung Norden, in die skandinavischen Länder.
Ja, aber der Faktencheck bezieht sich ja auf die Anzahl, weil die Frage ist ja Dienst oder Pflicht. Er sagt, freiwillig reicht so, weil wir haben im Endeffekt und verweist dann auf die Skandinavier gar nicht so viele Leute, die wir noch brauchen. Und dann wird ja nochmal gefragt, ja, wie viele Leute fehlen uns denn? Und ich glaube, er sagte 5.000 bis 10.000. Und der Faktencheck hat dann ergeben, dass es tatsächlich 22.000 sind. Also, dass wir doch schon ein paar mehr Leute in der Bundeswehr brauchen, als Habeck sagte. Die Zahl stimmte einfach nicht.
Ja, finde ich in dem Fall nicht stimmen, denn ich finde, man kann nicht erwarten, dass ein Politiker alle Zahlen immer auswendig präsent weiß. Also hätte mich jetzt auch bei Herrn Scholz oder bei Herrn Merz nicht erregt. Ist schön, wenn das korrigiert wird, aber ist jetzt auch nicht schlimm, ne?
Naja, schlussendlich geht es ja darum, je mehr Leute du brauchst, desto schwieriger wird's Recruiting, gerade wenn du es auf freiwilliger Basis machst. Also der Plan ist ja aktuell, dass alle im Wehrdienstalter angeschrieben werden, Frauen wie Männer. Und die Frauen oder Mädchen, je nachdem, müssen nicht antworten. Die Männer müssen diesen Fragebogen zurückschicken und angeben, ob sie Interesse haben oder nicht. Und auch, glaube ich, ein paar Sachen beantworten zu ihrer eigenen Fitness und sowas, ne? So ähnlich läuft es ja auch in Schweden. Er sagt ja Skandinavien und dann im Faktencheck wird es ja dann nochmal runtergebrochen, wirklich auf jedes nordische Land. Also es ist dann Schweden, Dänemark, Norwegen und Island und Finnland. Wo dann rauskommt, dass Island gar keine Armee hat. Wie war das? Ich glaube, in Schweden gibt es sogar mehr Freiwillige als freie Plätze, als dass die sich dann wiederum darum bewerben, aufgenommen zu werden. War das Schweden? Ich glaube schon.
Das war Schweden, ja. Ja, das sind ein paar interessante Details einfach dazu, wie man woanders das ganze Thema handelt mit Pflichtdienst und Ähnlichem. Was ich gut finde, ist, wie er hier einfach auch nochmal verteidigt, dass er mehr Geld ausgeben will für die Bundeswehr.
Mhm. Was hat dir da gut gefallen?
Weil er ehrlich ist, dass jetzt investiert werden muss, dass die Regale leer sind, wie er es ausgedrückt hat. Mhm. Und dass Putin eher stark im Verdacht steht, dass er die EU testen will, wird ja hier gesagt. Was ja nichts anderes heißt, als beispielsweise zu versuchen, sich die baltischen Staaten wieder zu schnappen. Mhm. Und das sind ja alles nur freundliche Umschreibungen von mir für einen Überfall von Russland in Richtung Mitgliedstaaten der Europäischen Union. Mhm. Und Habeck argumentiert mit dem, was während des Kalten Krieges nicht mit Russland, aber mit der Sowjetunion funktioniert hat, nämlich Abschreckung.
Ja.
Dass einfach selbst für Herrn Putin klar wäre, dass die potenziellen Kosten eines Überfalls deutlich höher sind als das, was er gewinnen kann.
Mhm.
Und wenn man da dieses Spiel, wenn ich es mal, nicht mitspielen kann, was da passiert, sieht man ja in der Ukraine. Also da ist das schon dann wirklich ernst. Und da ist auch der Brückenschlag zur Jugend. Denn während Wehrdienst für meine Generation nach dem Fall der Mauer eben was Leidiges, Unangenehmes gewesen ist, besteht ja heute für die jungen Leute wirklich die Aussicht, tatsächlich in einen Krieg zu müssen.
Ja.
Und da wird er diesem ernsten Thema schon gerecht. Und das finde ich
erstmal gut. Ja, ich finde auch relativ realistisch, auch eben was die Zahlen angeht, dass er sagt 3,5%, weil ich glaube, was sagte der Host? Ich glaube, das sind 150 Milliarden Euro pro Jahr, was er unfassbar viel Geld fand, was ja auch viel Geld ist. Tatsächlich, so wie Habeck das begründet, kein Widerspruch.
Nichts tun wird deutlich teurer. Das ist das Argument, was beim Klimaschutz immer beigebracht wird. Und das kann hier auch sein.
Mhm.
Wie fandst du denn den Podcast? Wir hatten uns ja verschiedene Podcasts mal so reingehört, weil Robert Habeck ja wirklich in ganz vielen Formaten zu Gast ist.
Gefühlt in 3 pro Woche, ja.
Ja, was ja bei der Dynamik der politischen Situation uns jetzt sehr zugute gekommen ist.
Absolut, ja. Ich fand das Format interessant. Ich fand auch, dass die beiden Hosts echt einen guten Job gemacht haben für ihre Perspektive und ihre Zielgruppe. Und trotzdem, finde ich, gut informiert waren. Also es waren teilweise auch, wie Viktoria Reichelt nachgehakt hat, das hat mir ganz gut gefallen. Das war jetzt nicht nur Frage-Antwort-Frage. Also dieses Kreuzverhör, das haben die, finde ich, gut gemacht.
Ja.
Es sind ja auch alle Parteien gekommen, wobei tatsächlich nur Robert Habeck als einziger Kanzlerkandidat persönlich erschienen ist. Bei der SPD ist Lars Klingbeil, der Parteivorsitzende, gekommen. Und bei der CDU der Generalsekretär Carsten Linnemann. Da hat sich Herr Merz nicht die Blöße gegeben, was wahrscheinlich auch entblößend geworden wäre. Ich weiß nicht. Ich bin jetzt nicht biased, aber.
Nein, gar nicht.
Und Olaf Scholz ist halt auch nicht gekommen. Aber sogar die CSU ist dabei. Die Dorothee Bär ist dorthin gegangen.
Ja, Mensch, die digitale Kompetenz.
Immerhin, da darf dann auch meine Frau hingehen. Genau.
Kommen zu den Kindern, geh noch
mal zu Funk, ne? Hier, Doro, du machst doch auch Wahlkampf für uns, oder? Kannst du nicht mal rüber zu Funk gehen?
Ob das so gelaufen ist?
Auch noch nicht ich weiß es nicht, habe sie jetzt aber noch nicht in größeren Runden gesehen, als CSU-Vertreterin. Überregional zumindest nicht. Anderes Thema. Gut. Also, würdest du diesen Podcast empfehlen?
Definitiv.
Ja?
Ja.
Gut. Auch für 35 plus.
Ja, die können noch was lernen.
Ja. Umparken im Kopf, ne? Perspektivwechsel. Ich finde es ganz gut. Wie gesagt, das ist ein anderes Format. Auch von mir eine Hörempfehlung.
Und damit schließen wir unsere Trilogie zur Bundestagswahl.
Mhm.
Lasst euch überraschen, um welches Thema es nächste Woche am Montag geht.
Michael hat sich was ganz Tolles ausgedacht. Aber ich darf noch nicht darüber reden. Ihr müsstet mal sein Gesicht sehen. Gut. Dann wünschen wir euch noch einen wundervollen Montag, eine tolle Woche. Folgt uns, liked uns beim Podcast-Player eures Vertrauens. Natürlich verlinken wir euch auch die aktuelle Episode, die wir besprochen haben, in den Shownotes. Guckt da einfach rein, da habt ihr alle Infos, wie ihr uns erreicht.
Danke fürs Zuhören. Bis nächste Woche. Tschüss.
Tschüss.